Ja, dann auch nochmal von offizieller Seite aus herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Software und Internet Economics. Wir haben uns das letzte Mal ein bisschen mit den Folgen der Digitalisierung beschäftigt und haben uns da angeschaut, wie die Digitalisierung von Medien und das Zusammenwachsen von Branchen zu Konvergenz und Konvergenzprodukten führen kann. Wir haben uns darüber unterhalten, wie neue Geschäftsmodelle entstehen können, die basieren auf Basis von auf Nutzerdaten. Und was wir heute machen wollen, ist, wir schauen uns an, wie traditionelle Wertschöpfungsstrukturen in Märkten durch die Digitalisierung verändert werden. Wir schauen uns an, wie Digitalisierung zu Raubkopien führen kann und wie die Industrie diesem Trend entgegnet. Und zuletzt schauen wir uns an das Thema Multi-Channel-Management. Und da geht es einfach darum, wie man am geschicktesten verschiedene Vertriebskanäle steuert und aneinander ausrichtet. Ja, zum ersten Thema, Veränderung der Wertschöpfungsstruktur. Wir fangen an mit einer kleinen Wiederholung. Wir haben gesagt, dass digitale Güter gewisse technische Eigenschaften haben, nämlich unter anderem, dass sie unabhängig sind von physischen Trägermedien. Und diese Unabhängigkeit von physischen Trägermedien hat natürlich zur Folge, dass sie über digitale Kommunikationsnetzwerke vertrieben werden können. Und dies hat wiederum Veränderungen in der Wertschöpfungskette zur Folge, die in gewisser Weise Chancen für neue Marktteilnehmer sein können, aber auch Risiken für bestehende. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Apple, die ja eigentlich aus der Hardware-Sparte kommen und mit ihrem iTunes-Dienst und dem Verkauf von Musiklizenzen inzwischen also ungefähr 30% Marktanteil am gesamten US-Musikmarkt haben, womit vielleicht am Anfang auch niemand gerechnet hätte. Genau. Und die Art der Strukturänderungen in Wertschöpfungsstrukturen, Wertschöpfungsketten sind zweierlei. A, gibt es die Disintermediation, die einfach bedeutet, dass bestehende Intermediäre aus der Wertschöpfungskette wegfallen. Und andererseits kann man sich vorstellen, es gibt die Reintermediation, die einfach bedeutet, dass neue Intermediäre hinzutreten. Intermediäre verstehen wir hier als Vermittler zwischen Akteuren auf einem Markt, die sich irgendwie zunutze machen, dass zwischen den Akteuren Informationsasymmetrien bestehen. Also beispielsweise, wenn ich ein Kunde bin und nicht weiß, welche Anbieter es alle gibt, die irgendwie ein bestimmtes Produkt, das ich suche, anbieten. Beziehungsweise aus Anbietersicht könnte man eben sagen, ja, ich möchte irgendwie viele Kunden erreichen, aber anstatt mir die irgendwie alle einzeln zu suchen, gehe ich irgendwie auf eine Plattform, setze so ein Intermediär ein, von dem ich weiß, dass eh viele Kunden dahin gehen. Ja. Was wäre denn irgendwie noch ein weiteres Beispiel für neue Marktteilnehmer, die irgendwie bestehende Wertschöpfungsstrukturen verändern? Ja. Ja. Genau, ja, super Idee. Und da leidet natürlich, oder die Risiken, die in dem Fall bestehen, sind natürlich vor allem für den stationären Handel, Einzelhandel, Buchhandlungen müssen schließen in den USA. Ist das ein ganz starker Trend? Genau. Ja, und wir wollen uns nachfolgend jetzt das Beispiel der Musikindustrie anschauen. So, und hier sehen wir zunächst mal, dass durch Intermediäre es eine Art von Kontaktreduktion zwischen den Akteuren auf einem Markt geben kann. Wenn wir uns hier auf der linken Seite anschauen, wir haben hier 5 Anbieter und wir haben 6 Nachfrager eines bestimmten Gutes. Und wenn die jetzt irgendwie alle sich gegenseitig suchen wollen, suchen müssen, finden müssen, dann gibt es da theoretisch M mal N, nämlich 30 mögliche Kontakte, die irgendwie bestehen können. Und auf der anderen Seite haben wir das Beispiel hier mit einem Intermediär in der Mitte. Und dann ist es eben so, dass jeder der Anbieter nur noch mit einem anderen Akteur in Verbindung treten muss. Und genauso ist es auf der Nachfrageseite. Das sind dann insgesamt M plus N Kontakte nur noch, in diesem Fall 11. Ja, und man kann sich natürlich vorstellen, dass bei dem ersten Szenario hier, wo jeder mit jedem, dass Ja, dass da die für Anbieter irgendwie die Marge höher sein kann, weil ich natürlich nicht mehr einkalkulieren muss, dass ich irgendwie noch einen Teil des Gewinnes oder des Umsatzes an einen Zwischenhändler abgeben muss. Und auf Nachfragerseite ist es dann so, dass vielleicht die Preise ein bisschen geringer sind, weil ja nicht irgendwie noch ein Zwischenhändler dazwischen ist, der irgendwie auch was vom Kuchen abhaben möchte. Ja, und auf der rechten Seite ist es natürlich dann genau umgekehrt, da ist dann die Marge für die Anbieter wahrscheinlich ein bisschen geringer und eventuell auch die Preise für die Nachfrage höher. Und ja, dieses Mehr an Preis ja, wird irgendwie durch, muss ich ja irgendwie rechtfertigen, und da gibt es nämlich die sogenannten Suchkosten, die auf Nachfrager- und auch auf Anbieterseite bestehen, die Zeit, die ich dafür aufwenden muss, beispielsweise um meine Nachfrager zu finden oder eben die entsprechenden Anbieter. Was ist denn so ein Beispiel für so einen Intermediär, der hier auf der rechten Seite in irgendeinem Markt aktiv sein könnte? Ist zu einfach. Also ein ganz klassisches Beispiel wäre natürlich eBay zum Beispiel als Plattform, die als Intermediär dienen zwischen den ganzen Anbietern von Gütern, von Gebrauchtgütern oder neuen Gütern und den Nachfragern, die eben suchen. Günstiger wäre ein anderes Beispiel. Ja. Und was man am Anfang des Internets und dem Trend der Digitalisierung so ein bisschen gesagt hat oder prophezeit hat, ist, dass ja eben dieses linke Szenario eintreten wird, dass es einen Trend dazu gibt, dass immer mehr Leute, immer mehr ja, Werkschaffende, zum Beispiel Künstler, ihre Sachen direkt an ihre Kunden vertreiben, weil sie eben ja, sich sichtbar machen können irgendwie und keinen irgendwie mehr brauchen, der in der Mitte ist und ihre Sachen verkauft, wie jetzt zum Beispiel so ein stationärer Einzelhandel. Ja, aber durch diese erwähnten Suchkosten, die Informationsflut im Internet, ja, gab es dann natürlich doch einen Trend zu dieser Plattformbildung, zu dieser Intermediär, ja, zu diesen Intermediären. Okay. Ja, jetzt hier das Beispiel Musikindustrie. Jetzt haben wir hier die traditionelle Wertschöpfungskette in der Musikindustrie, wie sie früher mal war. Die beginnt damit, dass hier irgendwo links die Inputfaktoren im Falle Musik beschafft werden müssen. Das bedeutet nichts anderes, dass irgendwelche Liedschreiber, Songwriter, irgendwelche Textdichter sich hinsetzen und ja irgendwelche Kompositionen sich ausdenken. Das Ergebnis sind dann fertige Kompositionen, vielleicht Demo-Tapes, die man an die Musiklabel schicken kann oder eben auch ja, mit denen man einfach direkt ins Tonstudio gehen kann. Hier im Tonstudio werden die ganzen Sachen dann aufgenommen, professionell sind beteiligt natürlich die Tonstudios mit teilweise sehr hohen Mieten, Aufnahmeleiter, Produzenten, aber auch Studiomusiker. Und das Ergebnis davon ist dann so ein sogenanntes Master Recording, das eben ja die komplette Aufnahme in sehr hoher Qualität darstellt, von der aus dann weitere Werke oder weitere Ausprägungen abgeleitet werden können. Und das ist im Fall der Musik oder war es früher sowas wie Schallplatten, CDs, aber auch Klingeltöne oder so. Genau. Ja, und schließlich gelangen diese Tonträger dann über verschiedene Distributionskanäle zum Kunden. Das ist die traditionelle Wertschöpfungskette in der Musikindustrie. Und was jetzt passiert im Fall der Disintermediation, ist, dass Künstler direkt an ihre Hörer, Kunden, Fans verkaufen. Künstler haben dadurch natürlich eine höhere Marge, weil dazwischen geschaltet nicht noch die ja, weil dazwischen geschaltet natürlich nicht mehr das Tonstudio, der Produzent, das Musiklabel, vielleicht irgendwelche Händler, Einzelgroßhändler sind. Ja, der Vorteil für die Künstler ist eine höhere Marge. Aber sie müssen dann solche Prozesse wie die Distribution und die Bezahlung, was vielleicht nicht unbedingt die Stärke oder die Expertise von diesen Musikern ist, müssen sie dann selbst abwickeln. Und sie verlieren eventuell auch an Sichtbarkeit, da Kunden vielleicht eher bei größeren Händlern suchen. Ein Beispiel für diese Disintermediation ist hier ist hier die Band Radiohead, die ihr Album In Rainbows in 2007 als Download auf ihrer Homepage angeboten haben. Und die Besonderheit in diesem Fall war, dass sie gesagt haben, ihr dürft unser Album kaufen und es ist uns ganz egal, was ihr dafür zahlen wollt. Also ihr bestimmt euren Preis, den ihr bereit seid, für unser Album zu zahlen. Ja, was glaubt ihr, was dabei rausgekommen ist? Weiß es jemand von euch? Hat jemand vielleicht das Album gekauft? Was passiert ist, war zunächst sehr überraschend für alle Beteiligten, nämlich in der unmittelbaren Zeit nach dem Launch von dem Album auf der Künstlerwebseite ging die Peer-to-Peer-File-Sharing, also diese illegalen Downloads, überproportional im Vergleich zu anderen Musikalben hoch. Also die waren sehr hoch. Warum könnte das so gewesen sein? Das ist keine so leichte Frage. So richtig abschließend hat es auch niemand beantwortet. Eine Erklärung, eine mögliche, die so ein bisschen im Netz kursiert, ist, dass wenn man dieses Album von der Homepage runterladen wollte, dann musste man da irgendwie seine Kontaktinformationen eingeben, man musste irgendwie ein Zahlungsmittel für, auch wenn man nur einen Cent eingetragen hat, angeben und das könnte möglicherweise viele Leute schon verschreckt haben, die sich vielleicht gar nicht so sehr für das Album interessiert haben, sodass sie eben gesagt haben, ja, dann lade ich es mir eben, ohne dass ich irgendwie was angeben muss, im Internet runter. Und zum Durchschnittspreis, der bei dieser ganzen Aktion irgendwie erzielt wurde, gibt es auch keine wirklichen Angaben von der Band. Es gibt da Gerüchte, die zwischen 1 Cent bis zu 4 britischen Pfund, was so ungefähr 5 Euro sind, über ganz normale Albenpreise hin, bis zu normalen Albenpreisen hinreichen. Weiß keiner. Das Album auf jeden Fall war ein Nummer 1 Album für sehr lange Zeit, hat Grammys abgeräumt und durch dieses sehr innovative Vertriebsmodell gab es natürlich für die Band auch eine ganze Menge PR, sodass sich insgesamt dieses Album als ein sehr großer Erfolg herausgestellt hat. So, hier haben wir den anderen Fall, nämlich die Reintermediation. Und in diesem Fall haben wir hier eben einen Online-Händler, der zwischen die traditionellen Akteure tritt, nämlich zwischen Label bzw. Werkschaffenden und Konsument. Und Labels oder Künstler können in diesem Fall brauchen nicht mehr über Groß- und Einzelhandel gehen, sondern können direkt an einen Online-Händler gehen, der wiederum dann an die Endkunden verkauft. Das ist für unbekanntere Bands oder für Newcomer ist das eine Chance, weil die Möglichkeit haben, eben die Bekanntheit des Online-Händlers ja auszunutzen, Sichtbarkeit für ihre eigene Musik zu erlangen. Kunden können so leichter verschiedene Angebote durchsuchen. Man kennt es ja irgendwie noch früher von einem Musikladen, der dann auch nicht unbedingt alle Sachen im Angebot hat, für die man sich so interessiert hat. Ja. Allerdings kostet dieser Intermediär natürlich dann auch ein bisschen Geld, sodass eben die Marge für die Werkschaffenden verringert wird. Ja, da gibt es dann das Modell, dass eben ein Anteil dieses Erlöses an den Intermediär abgeführt wird. Es gibt aber auch andere Modelle, bei denen die Künstler am Anfang für das Einstellen oder für den Vertrieb ihrer Musik eine Einmalzahlung leisten und danach 100% der Verkaufserlöse an die Künstler gehen. Beispiele für solche Intermediäre sind natürlich iTunes, Musicload, der Telekom oder 7 Digital, die im britischen Raum sehr erfolgreich sind. Ja, das war's zum Thema Veränderung bestehender Wertschöpfungsstrukturen. Wir kommen zum Thema Raubkopien und digitale Rechteverwaltung. Und dieses Thema DRM bzw. Raubkopien ist ein Thema, was in der Musikindustrie lange Zeit für großen Aufruhr gesorgt hat und auch immer noch sorgt. Es gab zahlreiche wissenschaftliche Studien, die sich mit dem Thema Raubkopien und DRM auseinandergesetzt werden. Wir wollen hier ein bisschen was vorstellen. Ausgangspunkt für dieses Thema ist Mitte der 90er die Einführung von oder beziehungsweise das Bekanntwerden von digitalen komprimierten Musikformaten, auch im Endkundenbereich. Und was dann passiert ist, die logische Folge, im Juni 1999 ging Napster als erste populäre Tauschbörse in Betrieb. Ja, und dann ist eins passiert. So ab diesem Zeitpunkt ungefähr hat man gesehen, dass die Umsätze in der Musikbranche kontinuierlich zurückgegangen sind. Und was dann die Industrievertreter natürlich gesagt haben, ist ja, Piraterie ist hier ein ganz großer Treiber dieses Umsatzrückgangs und ja, hat sozusagen die Raubkopien verantwortlich gemacht für den Rückgang. Und ob jetzt tatsächlich die Piraterie und solche Sachen wie Tauschbörsen dafür verantwortlich waren, das war natürlich eine große Debatte, ist heute immer noch und wurde auch in verschiedenen wissenschaftlichen Papers untersucht. Was glaubt ihr denn? Ist unbedingt oder kann man von dieser Grafik aus schließen, dass Piraterie jetzt tatsächlich verantwortlich ist dafür, für diesen Einbruch in den Verkaufszahlen? Das ist natürlich eine Sache. Konsumenten könnten irgendwie nicht mehr so sehr interessiert gewesen sein am Kauf von Musik. Und das ist auch eine Hypothese, die tatsächlich für Gegner dieser Raubkopie-Ansicht vorgebracht wurde. Nämlich zum Beispiel, dass bis zu diesem Zeitpunkt, ungefähr hier 2000, Jahrtausendwende, dass bis zu diesem Zeitpunkt viele Leute ihre alten Plattensammlungen oder Kassettensammlungen digitalisiert im Sinne von CDs gekauft haben. Und dass eben bis zu diesem Zeitpunkt dann ungefähr dieser Digitalisierungstrend vorbei war und danach natürlich dann ein Rückgang der CD-Verkäufe stattgefunden hat. Das wäre eine Erklärung. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass irgendwie ein zeitlicher Zusammenhang auch besteht zwischen diesen Vorkommnissen. Ja. Hier war jetzt der Hinweis, dass die Musikbranche gar nicht so sehr leidet, wie das hier vielleicht an der Grafik hervorgeht, nämlich dass der Gesamtumsatz der Musikbranche tatsächlich gestiegen ist. Wie könnte es dazu gekommen sein? Also wenn man einerseits sieht hier, dass diese Tonträgerverkäufe runtergehen, wie könnte es dann sein, dass der Gesamtumsatz dieser Branche dennoch wächst? Was gibt es da so für Trends in der Musikwelt? Geht von euch jemand öfters mal auf Konzerte? Ja, was man beobachten könnte oder konnte, was ich beobachten konnte, ist, dass die Ticketpreise sich in den letzten Jahren, also in den letzten 10 Jahren, quasi verdoppelt haben teilweise. Und das ist natürlich, die Musikindustrie ist natürlich nicht sitzen geblieben und hat gesagt, ja, böse Raubkopierer, wir sperren euch alle ein, sondern es gab natürlich auch viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, ja, ist es vielleicht ein Trend, der einfach nicht wirklich aufhaltbar ist. Und was können wir denn sonst noch unternehmen bezüglich dieser Entwicklung? Und eine Sache war eben zu sagen, okay, wir versuchen unseren Umsatz nicht mehr so sehr auf den Verkauf von physischen Tonträgern zu oder allgemein von Musiklizenzen zu konzentrieren, sondern versuchen eben das Geschäft um die Musik herum einfach ein bisschen anzukurbeln. Und das war eine Sache davon, war eben die Erhöhung der Konzertpreise. Ja. Aber was jetzt, wie jetzt Plattenfirmen und Rechteinhaber zunächst mal auf diesen Trend reagiert haben, war der Einsatz von digitalen Rechte-Management-Systemen. Und als unter dem Begriff digitales Rechte-Management, Digital Rights Management, bezeichnen wir hier Verfahren, mit denen Urheberrechte an geistigem Eigentum auf elektronischen Datenverarbeitungsanlagen gewahrt, Raubkopien verhindert und Abrechnungsmöglichkeiten für Lizenz und Rechte geschaffen werden sollen. In anderen Worten, DRM-Systeme dienen der Übertragung, Kontrolle von Rechten an digitalen Gütern auf digitalem Weg. Was heißt denn hier Abrechnungsmöglichkeiten für Lizenzen und Rechte schaffen? Wie kann mit dem Einsatz von DRM, wie können da Abrechnungsmöglichkeiten geschaffen werden? Frage ist eigentlich auch sehr einfach, sowas wie ein Abonnement von digitaler Musik, also man zahlt im Monat eine gewisse Gebühr und kann dafür Musik anhören, sowas wäre gar nicht möglich, wenn man nicht kontrollieren könnte, wer diese digitale Musik hört und wer nicht. Solche Sachen wie Pay-Per-Use, also ich zahle einmal, wenn ich mir einmal was anhören will, das ginge gar nicht, wenn da nicht irgendwie technische oder rechtliche Maßnahmen getroffen werden könnten, die eben sicherstellen, dass tatsächlich jedes Mal gezahlt wird, wenn man sowas anhören möchte. Ja, hier eine Folie zu den elementaren Rechten an digitalen Gütern. Das ist eigentlich sehr einleuchtend. Man kann solche Sachen, man kann solche digitalen Güter, man kann die wiedergeben. Das heißt, vielleicht im Falle von Büchern oder Zeitschriften, man kann sie ausdrucken, man kann Videos vielleicht abspielen, ansehen, man kann Musik abspielen. Es gibt das Transportrecht, das unter anderem einschließt, dass man Dateien kopieren kann, darf, man kann sie weitergeben, man kann sie ausleihen. Und es gibt die Rechte, abgeleitete Werke zu erstellen. Also man kann vielleicht Teile irgendwo entnehmen, zum Beispiel einen gewissen Ausschnitt aus einem Video irgendwie herausschneiden. Man kann solche Ausschnitte dann auch editieren, indem man irgendwas verändert und man kann sie irgendwo anders einbetten. Ja. Und diese Rechte können durch digitales Rechtemanagement, durch verschiedene technische Maßnahmen können an verschiedene Kunden irgendwie unterschiedlich weitergegeben werden. Also das ist damit gemeint, was hier steht, diese Elementarrechte haben für ein digitales Gut Ausprägungen in verschiedenen Dimensionen. Man kann sich zum Beispiel hier vorstellen, dass für verschiedene Rechte oder für eine verschiedene Menge an Rechten, die man irgendwie erwirbt, dann auch, dass sich daran die Bezahlung ausrichtet. Man kann den Umfang der Rechte variieren. Beispielsweise wurden bei Apple iTunes, wenn man da früher ein Musikstück gekauft hat mit DRM, wurde beschränkt, dass man das zum Beispiel nur siebenmal auf eine CD brennen kann. Und man kann nach verschiedenen Nutzergruppen unterscheiden, zum Beispiel zwischen ganz normalen Usern oder Premium-Usern, die vielleicht bei einem Musikstreaming-Dienst irgendwie einmal Werbung angezeigt bekommen und andere, die eben keine Werbung angezeigt bekommen. Ja, und ich hatte es schon angedeutet, diese Ziele von DRM, nämlich die Übertragung und Kontrolle von Rechten an digitalen Gütern auf digitalem Weg, werden einerseits durch technische Maßnahmen umgesetzt, andererseits durch eine rechtliche Flankierung. Und da gibt es einerseits so reine Softwarelösungen wie kryptografische Maßnahmen, digitale Signaturen, digitale Wasserzeichen, Fingerabdrücken. Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass man, wenn man eine bestimmte Musik anhören möchte, für die man eine Lizenz besitzt, dass man da irgendwie sein Account-Passwort eingeben muss. Und das irgendwie mit der Musikdatei verknüpft ist, sodass eben die Musikdatei erkennt, ja, diese Person hat tatsächlich das Recht, diese Musikdatei abzuspielen. Digitale Wasserzeichen sind auch noch ein Mittel, was eingesetzt wird beim Vertrieb von digitalen Musikdateien, so dass man zum Beispiel, wenn eine Musikdatei mit Wasserzeichen irgendwie in eine File-Sharing, Peer-to-Peer-Tauschbörse gelangt, könnte man im Nachhinein feststellen, anhand des Wasserzeichens, ja, der Herr so und so, der diese Musiklizenz erworben hat, hat irgendwie dafür gesorgt oder irgendwie ist es dazu gekommen, dass dessen Datei in die Tauschbörse gelangt ist. Ja, es gibt auch noch solche Sachen wie kombinierte Software-Hardware-Lösungen, was jetzt im Musikbereich nicht so verbreitet ist, dass man irgendwie eine Authentifizierungskarte oder sowas einsetzt, um zu zeigen, dass man ja diese Rechte besitzt. Von der rechtlichen Seite her gibt es den berühmten Digital Millennium Copyright Act, der Ende der 90er Jahre in den USA verabschiedet wurde, und eine entsprechende EU-Richtlinie, die wenige Jahre später gefolgt ist, die die Rechte der Industrievertreter, der Rechteinhaber gestärkt haben oder stärken sollen. Unter anderem wird darin geregelt, dass man eben den Kopierschutz, also das DRM, von Dateien nicht knacken oder nicht umgehen darf und auch keine vorbereitenden Handlungen in dieser Richtung unternehmen darf. Ja. DRM wird, ja, wie erwähnt, ist es die Voraussetzung für verschiedene Geschäftsmodelle, beispielsweise Abonnementmodelle. Napster ist da Anbieter momentan, die ihr Firmenkonzept geändert haben, nachdem die rechtliche Debatte so groß geworden ist. Napster ist jetzt ein Musikstreaming-Dienst, bei dem man eine monatliche Gebühr bezahlt und dafür auf sämtliche Musik im Angebot von Napster zugreifen darf. Man darf die dann hören, man kann sie streamen auf seine Endgeräte und wenn man das Napster-Abo kündigt, ja, dann hat man auch kein Recht mehr auf seine Musik zuzugreifen. Also die Sachen, die man sich dann heruntergeladen hat während des Abos, die kann man dann nicht mehr abspielen. Und das funktioniert so, dass, dieses Abspielgerät von Napster, diese Software, in regelmäßigen Abständen einfach eine Verbindung zum Internet benötigt, um dort eben zu überprüfen, ob ja, das Abo noch gültig ist. Wir kennen es von anderen Beispielen wie Apple iTunes, dass man zum Beispiel digitale Filme oder Serien nur für einen begrenzten Zeitraum eben mieten kann, ausleihen kann, also so dieses digitale Äquivalent zur Videothek. Da wird dann irgendwie in der Datei vermerkt, dass eben das Abspielen nur bis zu einem gewissen Datum oder einer gewissen Uhrzeit erlaubt ist. Danach ist es nicht mehr möglich. Ja. Hörproben sind vorstellbar, da wird dann irgendwie gezählt, wie oft eine gewisse Datei abgespielt wurde, bevor der Titel eben gekauft werden muss. Und wir hatten es schon erwähnt, solche Sachen wie Bezahlung pro Abspielvorgang oder Dauer, also Pay-per-View oder Pay-per-Minute. Ja, also das war jetzt die Beschreibung von DRM, ein Mittel, was die Musikindustrie und auch andere Industrien mit digitalen Gütern eingesetzt haben, um diesem Raubkopiertrend zu entgegnen. Was ist denn so aus Nutzersicht alles problematisch am Einsatz von DRM? Also wenn ihr euch irgendwie ein Musikstück oder ein Album runterladet, das mit DRM geschützt ist, was ist da das Problem? Mhm. Genau, also sehr richtig. Ich fasse es mal so zusammen, der Komfort wird irgendwie eingeschränkt. Man muss sich ständig Gedanken machen, höre ich jetzt da mal kurz rein, weil dann irgendwie mein Counter hochgezählt wird, oder kann ich jetzt meine Musik hier und dahin mitnehmen, oder brauche ich da unterwegs irgendwie eine Internetverbindung? Also ich muss mir viel mehr Gedanken machen, kann ich einfach so nutzen, und das schränkt mich natürlich als Nutzer ein. Was ist denn sonst noch so vorstellbar? Wo wird da mein Nutzen als Konsument irgendwie eingeschränkt? Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Kompatibilität, also jeder oder während dieser Zeit, als das Thema DM sehr aktuell war, während der Zeit, als das Thema DRM sehr aktuell war, hat natürlich jeder Hersteller irgendwie auch versucht, seinen eigenen Standard festzulegen. Und Dateien, die ich bei Anbieter X gekauft habe, waren möglicherweise gar nicht auf Abspielgerät Y nutzbar. Also, sodass ich zum Beispiel meine Sachen auch nicht weitergeben kann an meine Freunde oder keine Sachen anhören kann, die irgendwie meine Bekannten mir zur Verfügung stehen wollen. Ja, also auf der einen Seite besteht mit dem Einsatz von DRM eine Einschränkung der Rechte oder der Möglichkeiten der Nutzer. Ich verliere Komfort dadurch, dass ich mir mehr Gedanken machen muss, kann ich jetzt die Sache nochmal auf CD brennen, etc. Und dieses Thema Abhängigkeit. Ich bin an einen Anbieter gebunden. Und Sachen, die ich mir gekauft habe, kann ich möglicherweise gar nicht mehr einsetzen, wenn ich sage, in 3 Jahren bin ich mit dem Angebot von Napster nicht mehr zufrieden und möchte ja da mein Abo kündigen. Und was jetzt die Frage ist, die große, die sich viele Leute gestellt haben, ist, ob der Einsatz von DRM aus Anbietersicht den Abseits erhöht. Also indem beispielsweise Raubkopien vermieden werden. Ja. Wir haben eben diskutiert, dass mit dem Einsatz von DRM auch Einschränkungen hinsichtlich des Nutzens für mich einhergehen. Und Shapiro und Varian haben das in einem einfachen Schaubild dargestellt, diesen Gedanken. Die sagen eben, ja, hier meine Absatzmenge hängt irgendwie zusammen mit dem Preis, den ich für meine Sachen verlange. Und wenn ich jetzt DRM einsetze, dann habe ich hier einen gewissen Absatz bei einem bestimmten Preis, der hier sich aus diesem Preis und der Menge ergibt. Und sollte ich jetzt auf DRM verzichten, passiert der folgende Effekt. Einerseits kann ich einen höheren Preis verlangen, weil eben der Nutzen für meine Konsumenten höher ist. Wir haben es eben gesagt, ich hab größeren Komfort, ich muss mir nicht so viele Gedanken machen. Deshalb bin ich vielleicht auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Auf der anderen Seite, der zweite Effekt ist, dass durch den Verzicht auf DRM auch gleichzeitig die Raubkopien und die Piraterie steigern kann. Also haben wir hier zwei gegenläufige Effekte, nämlich einmal, dass ich mehr Geld verlangen kann, weil ich eben ein nützlicheres Produkt anbiete. Auf der anderen Seite gehen mir vielleicht auch Käufer verloren, die eben sich die Sachen dann illegal herunterladen. Und eine Studie, die wir am Fachgebiet in dem Zusammenhang durchgeführt haben, das war damals der Jochen Strube und der Gerrit Pohl. Die haben eine sogenannte Conjoint-Analyse in Kooperation mit Spiegel Online durchgeführt. Weiß jeder, was eine Conjoint-Analyse ist? Ja, nickende Gesichter? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ziel einer Conjoint-Analyse ist, für verschiedene Produktattribute einen Teilnutzen zu errechnen. Also ich gehe davon aus, dass sich mein Produkt irgendwie aus einer Menge von Attributen zusammensetzt und jedes dieser Attribute hat irgendwie eine Wichtigkeit für mich als Konsument. Ja. Und Ziel dieser Conjoint-Analyse ist es dann eben genau, den Teilnutzen, den konkreten eines bestimmten Attributs und verschiedene Ausprägungen dieses Attributs herauszufinden und ja, in dem Zusammenhang auch den Geldwert dieses Attributs. Hier in dem Beispiel wäre das Attribut jetzt der Einsatz von digitalen Rechtemanagementsystemen. Und da kann ich mir vorstellen, dass ein Musikstück einmal ganz ohne DRM verkauft werden kann, vielleicht mit so einem Wasserzeichen oder eben mit so einem harten DRM, das mich als Nutzer sehr stark einschränkt. Ja. Genau. Und ganz kurz noch, wenn eines dieser Attribute dann eben auch ein Preis ist, den man in verschiedenen Höhen variiert, kann man sich vorstellen, dass man dann eben die verschiedenen Wichtigkeiten der Attribute gleichsetzt mit den verschiedenen Preisen und so eine Zahlungsbereitschaft für ein Produkt mit einer bestimmten Ausprägung bestimmen kann. Und so sind eben diese Nachfragekurven hier entstanden. Da hinten war noch eine Meldung. Hat sich schon geklärt? Okay. Ja. Und was jetzt dann ein Ergebnis dieser Untersuchung war, dass natürlich Musikstücke mit DRM, dass für die eine sehr viel geringere Zahlungsbereitschaft bestand bei den Kunden als Stücke mit ohne DRM. Und dazwischen lagen irgendwo die Stücke mit Wasserzeichen. Ja, und diese Erkenntnis ist dann auch bei den Anbietern von digitaler Musik irgendwann eingetreten. Bis 2009 ungefähr, ja es war 2009, hat Apple seinen gesamten Katalog mit DRM verkauft und ja, irgendwann waren die Kundenproteste da so groß, dass sie gesagt haben, okay, jetzt stellen wir unser Angebot so um, dass wir eben keinen DRM mehr in unseren Musikstücken haben. Was es davor gab, spiegelt sich auch so ein bisschen hier in dieser Grafik wieder. Es gab das sogenannte iTunes Plus und da konnte für einen gewissen Aufpreis konnten die Stücke eben auch ohne DRM erworben werden. Aber das war bei weitem nicht der gesamte Katalog, sodass ich vielleicht die Musik, die mich interessiert hat, dann eben nicht DRM-frei bekommen habe. Ja. Ja, und dieses Piraterie-Thema ist natürlich nicht nur ein Problem der Musikindustrie, sondern auch von anderen Industrien, hier als Beispiel mal die Softwareindustrie. Die Musikindustrie wird da sehr oft als Beispiel genannt, vor dem sich dann auch Branchen wie zum Beispiel die Buchbranche sehr fürchten, weil sie denken, dass sie das gleiche Schicksal ereilen könnte wie die Musikindustrie. Ist das denn immer so übertragbar? Also könnte ich jetzt sagen, was in der Musikindustrie passiert mit der Raubkopie, könnte die Buchbranche ganz genauso betreffen? Ja, bitte. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Egal wie ich mir Musik irgendwie beschaffe, ob das jetzt digital ist oder auf einer CD, wenn ich sie höre, klingt sie ja irgendwie immer gleich. Ein Buch auf der anderen Seite, jetzt als Beispiel, wenn ich da mir vorstelle, dass ich vielleicht abends im Bett irgendwie so ein Buch zum Einschlafen lese, dann ist es was anderes, wie wenn ich irgendwie irgendein digitales Gerät mit Display vor meinen Augen habe und da irgendwie von oben nach unten scrolle. Ja, und diese Zahlen, Commercial Value of Unlicensed PC Software by Region, die werden von Industrievertretern sehr oft herangezogen, um zu sagen, ja, Raubkopien schaden uns in diesem und jenem Ausmaß. Was ist denn da vielleicht so ein bisschen das Problem? Also so ein Statement wie, durch Raubkopien haben wir Verluste von XY Millionen Dollar erlitten. Ja, bitte. Genau, ja. Das ist genau der Punkt. Wenn man hier irgendwie ermittelt, ja, so und so viele Raubkopien sind irgendwie im Umlauf und das entspricht ungefähr dem Geldwert von XY Dollar, dann heißt es natürlich auf keinen Fall, dass die Leute, die sich das irgendwie illegal beschafft haben, dass sie das zum normalen Preis auch gekauft hätten. Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema für heute. Wie schon angesprochen, ist das Multi-Channel-Management, was sich mit der Gestaltung von mehreren Vertriebskanälen für ein Produkt oder für Produktvarianten beschäftigt. Professor Buxmann hatte das in der letzten Vorlesung schon erwähnt. Wenn ich mir jetzt so einen Verlag für eine Zeitschrift oder eine Zeitung vorstelle, dann ist es für mich auch nicht wirklich eine Alternative, jetzt keine Internetpräsenz anzubieten. Ja, dieses Thema Multi-Channel-Management, ganz kurz am Rande, ist auch nicht nur allein für digitale Güter interessant, auch Hersteller oder Verkäufer von physischen Gütern haben diese Problematik. Zum Beispiel muss ich mir als Schuhverkäufer gut überlegen, ob ich jetzt meine Sachen auf Zalando verkaufen anbieten möchte, weil ich dann vielleicht Probleme im Einzelhandelverkauf bekomme. Ja, die grundlegende Zielsetzung beim Multi-Channel-Management ist die, dass ich meine Vertriebskanäle irgendwie komplementär, das heißt ergänzend zueinander gestalte, um mögliche Kannibalisierung zu vermeiden. Das heißt, wenn ich im einen Kanal irgendwie mein Produkt anbiete, kann es sein, dass Leute diesen Kanal nutzen, die vielleicht einen anderen Kanal genutzt hätten. Und dann habe ich eigentlich nicht wirklich was erreicht, außer dass meine Kunden jetzt diesen Kanal gewechselt haben, der mir vielleicht zusätzliche Kosten irgendwie bereitet. Beispiele für die Kannibalisierung ist zum Beispiel die Buchbranche, die ähnlich der Musikindustrie große Umsatzrückgänge befürchtet im Printbereich durch den Verkauf von elektronischen Büchern, der immer wieder gefordert wird, auch von Industrievertretern. Da hört man oft das Statement, ja, wir dürfen nicht dieselben Fehler begehen, wie sie in der Musikindustrie gemacht wurden, und deshalb müssen wir uns diesem Digitalisierungstrend sehr früh stellen und müssen die Sachen eben digital anbieten. Ein anderes Beispiel ist das Thema, was wir auch schon hatten, nämlich die klassischen, traditionellen Printzeitungen und Online-Zeitungen. Diese Zeitungsverlage haben momentan ein deutlich größeres Problem als solche Buchverlage. Ein Beispiel ist die San Francisco Chronicle. 2009 stand die kurz vor dem Aus. Das war vorher eine der auflagenstärksten Großstadtzeitungen. Und in diesem Dotcom-Trend sind sehr viele dieser Großstadtzeitungen wirklich pleite gegangen, beziehungsweise mussten ihre Printausgabe aus dem Programm nehmen. Ja, wie mache ich das jetzt? Meine Vertriebskanäle komplementär gestalten. Ich muss irgendwelche extra Services anbieten. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich meine Zeitungen irgendwie in einem Online-Archiv anbiete, damit man nochmal nachlesen kann. Ich kann Suchfunktionalitäten anbieten. Ich kann irgendwie die Möglichkeit geben, dass sich Communities bilden, dass Leute über meine Artikel diskutieren können. Recommender-Systeme, wer dies gelesen hat, hat sich auch für XY interessiert. Blogs sieht man sehr häufig auf solchen Internetpräsenzen. Ja. Wer liest denn noch alles regelmäßig eine Print-Tageszeitung oder Wochenzeitung? Das sind doch relativ viele. Ja, okay. Wie mache ich es jetzt konkret mit meinen Kanälen? Es gibt zwei Alternativen. Ich kann meine Kanäle zentral steuern und ich kann sie dezentral steuern. Bei einer zentralen Steuerung heißt das, dass der Chefredakteur nicht nur für den Printkanal verantwortlich ist, sondern auch für die Inhalte des Online-Kanals verantwortlich ist. Also die Redaktion, die die Artikel für die Printausgabe schreibt, schreibt auch gleichzeitig die Sachen für den Online-Kanal, beziehungsweise die Sachen werden vielleicht 1:1 übernommen und irgendwie ein bisschen digital, multimedial aufbereitet und eben einfach auf die Seite gestellt. Und ja, zusätzlich zu den Leistungen des Printmagazins kann man eben solche Komplementärdienstleistungen anbieten, wie eben schon genannt. Bei der dezentralen Steuerung hat jeder Kanal einen eigenen Chefredakteur und zumindest teilweise so eine eigenständige Redaktion. Und in dem Fall ist es so, dass sich die redaktionellen Inhalte zwischen den Kanälen unterscheiden und unterscheiden sollten. Was wären denn Beispiele für solche, für vielleicht Zeitungs- oder Zeitschriftenverlage, bei denen das einmal zentral oder dezentral gestaltet ist? Fällt einem da was ein? Ja. Dezentral sein, tagesschau.de. Ja, also das, was in der, was tatsächlich dann um 8 Uhr in der Tagesschau oder später in den Tagesthemen gesendet wird, das kann man zwar dann auch auf tagesschau.de wieder anschauen, aber es gibt noch sehr viele weitere Inhalte, die nicht von dem Team für die Tagesschau gestaltet werden. Ja, da sind viele Sachen von den einzelnen Regionalsendern dabei. Ja. Bitte? Okay. Okay, Süddeutsche Zeitung als Beispiel für eine Zentrale. Ich weiß es selbst nicht, aber es wäre mal interessant, das nachzugucken. Ja. Ja, zu dem Beispiel Spiegel kommen wir gleich noch. Es ist auf jeden Fall sehr gut vorstellbar, dass dann zwischen den Kanälen, sollten sie dezentral gestaltet sein, auch irgendwie Rivalitäten entstehen können. Ein Beispiel, was mir noch eingefallen ist für so eine zentrale Variante, ist, ist das Magazin Stiftung Warentest, die eben ihre Tests einfach digital aufbereitet, dann ins Netz stellen und darüber hinaus gar nicht so viel mehr. Ja, und dieses dezentrale Beispiel haben wir schon gesagt, das ist der Spiegel, dazu kommen wir jetzt noch nicht, sondern gleich erst. Wann entscheide ich mich denn für eine zentrale bzw. eine dezentrale Steuerung? Bei der zentralen Gestaltung kann ich möglicherweise Kosten einsparen, weil nicht irgendwie Mitarbeiter X das gleiche schreibt wie Mitarbeiter Y und die beiden nichts voneinander wissen. Also ich kann redundante Arbeit vermeiden und ja, ich kann irgendwie die einzelnen Kanäle untereinander abstimmen, weil ich weiß, weil ich eine Instanz habe, die eben weiß, was der eine Kanal und was der andere Kanal macht. Bei der zentralen Gestaltung ist vielleicht ja, nicht so toll, dass möglicherweise die Redakteure, die für die Printausgabe schreiben, wenn die jetzt einen Artikel auch für die Internetseite schreiben sollen oder vielleicht auch so für so eine iPad- oder iPhone-App, dass die vielleicht die medienspezifische Kompetenz gar nicht haben. Also vielleicht kann man irgendwie das, so einen Beitrag auf dem iPad derart multimedial aufbereiten, ja, dass es eben Mehrwert für den Kunden oder für den Leser bringt. Aber der Redakteur, der jetzt klassischerweise aus diesem Print-Kanal kommt, hat dieses Know-how vielleicht gar nicht. Und wir haben gesagt, dass es natürlich passieren kann, dass diese Kanalinhalte sich sehr ähnlich sind, ja, dass also da Substitutions- bzw. Kannibalisierungsgefahr besteht. Ja, und so eine Grundregel aus der Organisationstheorie zu dem Thema ist, ja, dass sich zentrale Entscheidungssysteme tendenziell dann lohnen, wenn ich sehr starke Abhängigkeiten oder Interdependenzen zwischen meinen Organisationseinheiten habe. Das heißt, wenn da sehr viel Abstimmungsbedarf ist, ja, dann macht es Sinn, dass irgendeiner oben drüber steht, der eben den Überblick hat. Ja, man kann sich gut vorstellen, dass der eine Kanal, also die Redakteure in dem Online-Kanal, nicht einfach so machen können, was sie wollen und irgendwelche Inhalte, bei denen sie denken, ja, die sind jetzt vielleicht interessant, da einfach online stellen können, weil das vielleicht unmittelbare Auswirkungen auf die Käufer und auf die Leser der Printversion hat. Ja, und jetzt das angekündigte Beispiel des Spiegelverlags, die eben ja, über drei Kanäle ja, Informationen zu ihren Kunden bringen. Das ist einmal das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, das eben wöchentlich erscheint als Printmagazin, die Seite Spiegel Online und das Fernsehmagazin Spiegel TV. Ja, ganz kurz zu den einzelnen Kanälen. Der Spiegel ja, gibt es schon ziemlich lange, seit 1947, erscheint wöchentlich und nach Verlagsangaben ist es das auflagenstärkste, nicht nur deutsche, sondern auch europäische Nachrichtenmagazin. Und ja, inhaltlich sind da eben hauptsächlich vertiefende Lesestrecken, Hintergrundberichte, genau. Ja, Spiegel Online, dagegen gegründet 1994, besitzt eine komplett eigenständige Redaktion, die auch räumlich ganz woanders sitzen, den eigenen Chefredakteur haben. Ja, sehr beliebtes Online-Newsportal eben in Deutschland, laut der IVW, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist die Informationsgemeinschaft, die irgendwie Informationen erhebt zur Verbreitung von Werbeträgern. Das Spiegel Online, die Spiegel Online-Seite ist anders konzipiert als der Spiegel, nämlich eher so orientiert Richtung tagesaktuelle Meldungen und ja, Berichterstattung, eben das, was man schnell und sofort wissen möchte. Und auf der Seite Spiegel Online gibt es tatsächlich auch die Printausgabe des Spiegels als PDF, zwei Wochen nachdem die Printausgabe so rausgekommen ist, zum kostenlosen Download. Finanziert wird Spiegel Online hauptsächlich über Werbung. Ja, Spiegel TV ist ein eigenständiges Unternehmen, allerdings, wer liest denn alles Spiegel Online? Ja, das sind schon viele. Wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass auf Spiegel Online der Trend ein bisschen dahin geht, dass eben Meldungen veröffentlicht werden, die möglichst viele Leute, die Aufmerksamkeit von möglichst vielen Leuten eben auf sich ziehen. Das muss jetzt nicht immer irgendwie was sein, was die Welt interessiert, aber was, wo eben schnell draufgeklickt wird eben. Also Dschungelcamp etc. Also ich habe das Gefühl, dass das so ein ganz klein bisschen die Tendenz dahin besteht, eben so verstärkt auf publikumswirksame Inhalte zu setzen. Genau, ja, das hätte ich jetzt so nicht ausdrücken wollen, das ist auf jeden Fall, da kann man auch diese Interdependenzen sehen, was du jetzt gesagt hast, dass die Sachen, die in dem einen Kanal veröffentlicht werden, dass die sich irgendwie dann auch auf den Ruf des anderen Kanals auswirken können. Und insofern besteht da schon irgendwie eine gewisse Abhängigkeit. Ja, genau, also Spiegel TV ist inhaltlich nicht an den Spiegel gebunden, ist auch ein eigenständiges Unternehmen, ist trotzdem eine hundertprozentige Tochter und da gibt es eben dann Hintergrundberichte zu aktuellen Themen. Was noch bemerkenswert ist, dass eben diese Inhalte auch tatsächlich dann auch über die Seite Spiegel Online dann wieder eingebunden werden und so Spiegel Online dann irgendwie doch alle drei Kanäle irgendwie ein bisschen in sich bündelt. Ja, das war jetzt ein Beispiel, so macht das der Spiegel Verlag. Es gibt allerdings noch zahlreiche andere Beispiele, wie das die Zeitungsverlage machen und das zeigt auch so ein bisschen, dass so wirklich die absolute Winner-Strategie da noch nicht gefunden ist. Das Beispiel, was ich vorhin hatte von der San Francisco Chronicle, die stellen ihre Printausgabe wirklich sofort am gleichen Tag komplett 1:1 auch ins Netz. Und das war die Zeitung, die eben 2009 kurz vor dem Aus war. und ja, zahlreiche Leute entlassen hat. Und ja, den hätte man jetzt so nach der Theorie vielleicht eher gesagt, ja, dann seht doch irgendwie zu, dass ihr die einzelnen Kanäle ein bisschen unterschiedlich gestaltet, dass ihr irgendwie nicht eure Printausgabe komplett ins Netz stellt, weil ihr dadurch eben die Leser eurer Zeitung kannibalisiert. Was wäre denn vielleicht ein sinnvoller Grund, warum man das, ja, oder was könnte denn eben der Hintergedanke des, ja, dieses Verlags sein, das eben so zu gestalten? Ja, also es könnte durchaus denkbar sein, dass das Management eben ja, sich überlegt, okay, das hat eh keine Zukunft, ich führe jetzt meine Leute langsam hin zu meinem Online-Kanal und dann irgendwann spare ich mir die Druckmaschinen etc. Genau, das könnte ein Grund sein. Ja, gibt's noch andere Modelle, die ihr kennt? Jetzt auch in der Zeitungsbranche Geschäftsmodelle, wie irgendwie ja, Print- und Online-Kanal gestaltet werden. Ja. Aha. Ja, ich glaube, Heise, die haben auch eine zentrale Verwaltung, meine ich. Aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Weißt du es? Ne? Ja. Ja. Es gibt noch die ja, Murdoch-Schule von dem Rupert Murdoch, die eben ja, ganz klar sagt, für Qualitätsjournalismus soll Geld bezahlt werden und wird auch immer Geld bezahlt werden. Das Wall Street Journal online, da kann man nichts lesen, wenn man nicht ein Abonnement eben für diese Online-Inhalte abschließt. Beziehungsweise die Abonnenten von der Printzeitung können irgendwie für einen geringen Aufpreis dann auch auf die Online-Inhalte zugreifen. Und der wird natürlich von vielen Seiten sehr stark kritisiert, weil, ja, weil es eben die News, die dort veröffentlicht werden, auch auf anderen Seiten einfach ja, für lau gibt. Ja, also man kann sehen, dass so der Weisheit letzter Schluss noch nicht gefunden ist. Das ist noch ein aktuelles Thema, bei dem ja, wir bestimmt noch einige Veränderungen sehen werden. Von meiner Seite wäre es das für heute. Wir haben am Donnerstag die erste Übung und werden uns da nochmal vertiefend mit den Themen digitale Güter, Digitalisierung, ja, und was wir so gelernt haben, beschäftigen. Vielen Dank.